Gold wird man nicht finden. Aber Geld. Wir haben zum Beispiel eine Münze aus dem Dritten Reich gefunden. Sie wohnen ja hier in der Pfarrer-Wörner-Straße. Können Sie mir vielleicht was über den Pfarrer August Wörner erzählen?
Ha, gute Frage. Ich weiß, dass es ein hiesiger Pfarrer war, aber ansonsten weiß ich eigentlich überhaupt nichts von ihm. War der im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen im Widerstand oder sowas?
Sie können mich einsperren, ich bin bereit. Wie zwei fränkische Pfarrer mit ihrer Gemeinde den Nazis trotzten. Eine Spurensuche von Roman Grafe und Maximilian Schneider.
Maximilian, zu Hause im fränkischen Mömbris, ist etwa 16, als er zu Weihnachten einen Metalldetektor bekommt. Mit seinen Brüdern geht er in den Garten und beginnt zu suchen.
Die ersten Funde waren sehr unspektakulär. Wir haben sehr viele alte Nägel gefunden oder einfach Metallschrott.
Seine Seminararbeit schreibt der Gymnasiast über Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg.
Warum ich das mache? Ganz einfach, ich interessiere mich für die Vergangenheit. Man muss oftmals die Vergangenheit erst einmal verstehen, um die Gegenwart begreifen zu können.
Die Pfarrer-Wörner-Straße in Mömbris ist keine 5 Minuten von Maximilians Haus entfernt. Ein mutiger Mann soll das gewesen sein, heißt es im Ort. Maximilian fragt seinen Nachbarn Steffen. Er ist 42 Jahre alt.
Über den Widerstand selbst, was Pfarrer Wörner betrieben hat, weiß ich im Endeffekt gar nichts. Ich weiß nur, dass er eben gesucht wurde und dass er verhaftet werden sollte und sich in Mömbrisch wohl irgendwelche Leute da vor die SA damals gestellt haben und haben halt gesagt, und den nimmt er nicht mit. Das habe ich halt so als Kind, so wahrscheinlich von meiner Oma. Das Thema wurde bei uns halt auch selten angeschnitten irgendwie, diese ganze Nazi-Zeit und was da mit dem Pfarrer. Ich meine, das in der Schule durchgenommen haben mit dem Pfarrer Wörner, ganz sicher nicht.
Auch Maximilian hat in der Schule nichts über den Mömbriser Pfarrer erfahren. Nicht als Ministrant in der St. Cyriakuskirche in Mömbris und auch im Firmenunterricht sagt dem Jugendlichen niemand etwas davon. Steffens Großmutter, Gunda Simon, wohnt in Maximilians Nachbarstraße. Sie ist 86 Jahre alt.
Ich weiß noch, wie mir Kinder, die Leute sind all vorgerannt und auf die Straße und haben gesagt, der Pfarrer Wörner kommt nach Dachau. Ne?
Ein paar Häuser die Dorfstraße hinauf wohnt Gunda Simons Neffe, Werner Schmidt. Er ist 70 Jahre alt.
Ja, 36, glaube ich, war die Geschichte mit dem, wenn ich das recht im Kopf habe, mit den Glockenleuten an Weihnachten, wo er Sturm gelaufen ist dagegen, den Stürmergast. Das weiß ich noch, also vom Erzählen her oder vom Lesen her.
Wer weiß heute noch genau, wie es damals war, nach so langer Zeit? Wer kann diese Geschichte noch erzählen, nach 80 Jahren? Welche Erinnerungen bleiben? Bei Ehrentrud Brückner, sie wohnt unweit der Kirche, war die Geschichte des Mömbriser Pfarrers selbst in der Nachkriegszeit kein Thema. Eigene Erinnerungen daran hat sie keine.
Ich werde jetzt 83, aber da war ich damals 2 Jahre alt. Da war ich doch zu jung, ne? Weiß ich nichts mehr. Nur vom Hörensagen. Ich war bloß, dass er ein bisschen Widerstand geleistet hat gegen NSDAP. Aber sonst wüsste ich nichts. Er hat halt dagegen gepredigt. Und dann haben sie ihn halt mal abgeholt. Ne?
Ist jemand zu finden, der noch älter ist? Fragt sich Maximilian. Als er Maria Koch nach Pfarrer Wörner fragt, ist sie 93 Jahre alt. Sie wohnt neben der Bushaltestelle. Maximilian ist oft an ihrem Haus vorbeigegangen. Sie wisse vieles nicht mehr genau, sagt sie. Die Frau Stadtmüller in dem Haus gegenüber der Strötzbacher Mühle soll Pfarrer Wörner noch gekannt haben. Ihre Schwester war Haushälterin bei Wörners Kaplan Hermann Dömig, der ebenso von den Nazis verfolgt wurde. Als Maximilian, wie verabredet, zu Anna Stadtmüller kommt, schläft sie im Wohnzimmersessel. Er traut sich nicht, sie zu wecken. 92 Jahre. Als sie die Augen öffnet und zu sprechen beginnt, ist es, als würde die Vergangenheit selbst noch einmal erzählen.
Ja, der Pfarrer Werner, der war ja nicht lang da. Ich bin bei ihm zur Kommunion gegangen. Das war also ein sehr freundlicher Mensch. Den habe ich noch so gut in Erinnerung. Soll ich Ihnen mal die Geschichte erzählen von dem Pfarrer Werner? Pfarrer Werner, der ist nach Memesch gekommen. Die SA, die war ja da führend. Vor Sonntags war der Pfarrer Werner, hat gepredigt, es wäre nicht erlaubt, dass man sonntags im Pfarrer also Vorschriften machen darf. Also die Leute waren dann in der Kirche und die seien aufgebraust. Die Leute waren ja für den Werner. Ungefähr unseren Pfarrer.
Mömbris 1935. Rund 3000 Menschen leben in dem fränkischen Dorf am Rande des Spessarts. Die hessische Grenze ist nur einen Steinwurf entfernt. Im Süden liegt Aschaffenburg. Auf den Hügeln am Ortsrand stehen hunderte Apfelbäume. Durchs Tal fließt die Kahl, eine Bahnlinie, Bauernhöfe, Zigarrenfabriken. Die Mömbrisser sind katholisch, auch wenn der Kirchplatz nun Adolf-Hitler-Platz heißt.
Da war der Stürmerkaste. Stürmerkaste war ein Kaste und da waren die SA-Bilder drin.
Der Stürmer war das Blatt von der Nazi und bei uns auf dem Marktplatz hat es gestanden. Und da sollten die Leute das lesen.
Viele gehen am Stürmerkasten vorbei. Noch im März 1933 haben in Mömbris keine 200 Bürger die Nazis gewählt.
Meine Mutter, die hat so laut geschimpft. Oh, und immer über die Nazi, immer über die Nazi. Oh, mein Vater hat immer gesagt, Monika, sei doch ruhig, sei ruhig. Du kommst ja nach Dachau. Es ist mir egal, ob ich nach Dachau komme.
Mein Großvater, das war ja Nazi-Gegner, der hat gern gesungen. Dann hat er gesungen, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Ach, unseren Hitler mit seiner Partei.
Die Leute haben sich gegenseitig nicht etwas sagen trauen, weil man nicht gewusst hat, wie der Nachbar überhaupt war. Also ist nur zu Hause gesprochen worden. Ich habe mit meiner Freundin über alles geredet, aber Politik nichts.
Auch in Mömbris wehen Hakenkreuzfahnen. Manch einer hängt gleich ein Dutzend Flaggen in den Wind, andere nicht eine.
Eine Hakenkreuzfahne musste da jeder haben. Der Vater hatte noch keine und da hatte Pfandre gesagt, ein deutscher Bauer. Und hat noch keine Hakenkreuzfahne. Wenn ein Parteitag war und öffentliche Aufmarsch, musste die Fahne gehisst werden.
So wenig wie möglich auffallen, denken viele. Nach außen so tun als ob und hintenrum wieder anders.
Haben alle Angst gehabt, ein bisschen. Zugscheine für Kohle oder für was. Und die haben gedacht, wenn da einer Mecker hätte, dann kriegt er das nicht. Ja, haben Angst gehabt.
Einmal führt Nazi-Lehrer Beck seine Viertklässler durchs Dorf und lässt sie verbreiten, wer sich gegen den Führer stellt, ist ein Verräter.
Ein Wähler hat den Führer verraten und der gehört am Spieß gebraten.
Im August 1935 entdeckt der Mömbriser Pfarrer August Wörner im Aushängekasten der SA einen Artikel aus dem antisemitischen Hetzblatt der Stürmer. Die Überschrift »Priester und Pfaffen«. Er habe den Stürmerkasten fotografiert, um den Tatbestand festzuhalten, schreibt Pfarrer Wörner dem Ortsgruppenleiter der NSDAP und Bürgermeister Gottfried van Treek. August Wörner sammelt über Monate hinweg kirchenfeindliche Hetzartikel. Am 3. Advent 1936 hängt er die Zeitungsausschnitte an den Wänden in der Mömbrisser Kirche ringsum aus. Er verliest im Gottesdienst einen Hirtenbrief der bayerischen Bischöfe. Sie wehren sich gegen den groß angelegten Angriff auf den christlichen Glauben und die Kirche. Sie beklagen die unaufhörlichen und groben Beleidigungen des geistlichen Standes in Reden, Blättern und Bildern.
Wo bleibt der staatliche Schutz der Priesterehre gegenüber Spottbildern, die auf öffentlichen Tafeln vor den Augen jedes Kindes bis in das letzte Dorf hinein angeschlagen werden?
Pfarrer Wörner prangert an diesem Sonntag einige besonders gemeine Spottbilder aus dem Stürmer an. Ich kann kein schlafender Hirte sein, sagt er. Einige SA-Männer berichten ihrem Obersturmführer Karl Ebert von der Kanzelhetze. Auch im zuständigen Alzenauer Bezirksamt sieht man das Geschehen in Mömbris zunehmend als Bedrohung.
Die Aushängekästen des Stürmers, in denen der weitaus größte Teil der Bevölkerung eine ständige Verunglimpfung der christlichen Religion erblickt, sind zu einem Herd steigender Unruhe und Erbitterung geworden.
August Wörner schreibt dem Ortsgruppenleiter van Treek einen Brief.
Ich weiß, dass die Pfarrkinder erbittert sind über diese Anschläge, aber einzeln nicht wagen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Warum, das wissen sie selbst. Darum muss ich ihnen durch Abstimmung die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. Wenn die Bürgermeister und andere Vorgesetzte wirklich die Vertretung der Volksmeinung sein sollen und nicht diktaturmäßig ihr Amt verwalten wollen, dann muss die Willensäußerung des Volkes berücksichtigt werden.
Tags darauf kündigt Pfarrer Wörner in einem weiteren Schreiben an den Bürgermeister van Treek seine nächsten Schritte an.
Solange der Stürmer noch in beiden Gemeinden, Mömbris und Mensengesäß, öffentlich ausgehängt wird, werde ich an den Weihnachtstagen und weiteren Sonntagen kein Amt mehr singen. Es wird keine Orgel mehr gespielt werden, aus Trauer über die Verhöhnung der Geistlichen in der Presse. Erreiche ich mein Ziel nicht, werde ich 1937 die Pfarrei verlassen. Denn eine Pfarrgemeinde, die sich nicht für die Ehre ihrer Geistlichkeit einsetzt, hat einen Pfarrer nicht verdient. Dies werde ich am Sonntag verkünden, wenn ich noch in Freiheit bin. Weiterhin wird angekündigt, dass, solange ich als Pfarrer von Mömbris von der Pfarrei entfernt bin, angeordnet wird, dass jedes Glockengeläute und Gottesdienst unterbleibt. Mein Testament ist gemacht. Ich bin zu allem bereit.
Der Mömbrisser Kaplan Hermann Dümich sagt seinem Pfarrer am Freitagmittag, er sei auch nicht fürs Leisetreten und Schweigen, sondern für den Kampf, aber es müssten noch wenigstens ein halbes Dutzend Pfarrer mitkämpfen, meint der 33-Jährige.
Mir war klar, dass er äußerlich den Kürzeren ziehen werde, aber ich hielt treu zu meinem Chef, obwohl ein bekannter und angesehener Stadtpfarrer bemerkte, so etwas macht man nicht.
Am 20. Dezember 1936, dem vierten Adventssonntag, erklärt August Wörner, wie im Brief an den Ortsgruppenleiter angekündigt, im Gottesdienst seinen geplanten Widerstand und dass er bereit sei, dafür zu sterben. Auf dem Mömbriser Friedhof wolle er begraben sein, zur Erinnerung, Mahnung und Bitte. August Wörner weiß, dass Spitzel in der Kirche sind und sagt es auch. In der Predigt fordert er die versammelte Gemeinde auf, beim Bürgermeister gegen die Stürmerkästen zu unterschreiben. Was sie denn wollten, herrscht Gottfried van Treek die ersten Unterzeichner an. Sie seien die Ersten, wenn die Köpfe rollen. Die Männer bleiben bei ihrem Entschluss.
Tatsächlich begab sich eine große Menge von Pfarrangehörigen im Laufe des Tages zum Bürgermeister van Treek, wo sie sich in eine dort ausliegende Liste einzeichneten. Schon hierbei kam es zu erregten Auftritten, bei denen der Bürgermeister beschimpft und bedroht wurde.
Oft war das Zimmer so überfüllt, dass die einzelnen Leute kaum schreiben konnten und es ihnen schwerfiel, in das Zimmer hinein oder herauszukommen.
Am Nachmittag war alles auf den Beinen. Später erschien plötzlich ein Trupp SA-Männer mit einem neuen Stürmerkasten.
Hieraus entwickelte sich eine Demonstration zwischen SA und einer großen Anzahl von Ortseinwohnern. In geordnetem Zuge, etwa 40 Mann stark, unter Vorantragung der Fahne und des neuen Stürmerkastens, zog die SA, gefolgt von einer auf 400 bis 500 Personen geschätzten Menschenmenge, zwischen 7 und 8 Uhr abends durch die Ortsstraßen zum Hause des Landwirts Anton Feind, um an dessen Scheune die Stürmertafel anzubringen.
Kampflieder singend zogen sie die Straßen auf und ab. Auch Spottlieder auf den Papst waren darunter.
Schon bei den ersten Worten dieses Liedes wurden aus der Menschenmenge, die sich bis dahin noch ziemlich ruhig verhalten hatte, Rufe laut wie »Pfui, schämt euch, fort mit euch«. Als die SA die Strophe wiederholte, steigerte sich der Tumult zu einem lauten Gejohle, in dem die weiteren Strophen des Liedes vollständig untergingen. Als endlich die SA abmarschierte, wurde sie von einer vielhundertköpfigen Menge mit stürmischen Pfui-Rufen überschüttet.
Am Abend erscheinen Polizei und Gestapo im Pfarrhaus. August Wörner lässt sich nicht einschüchtern und bleibt bei seiner Forderung.
Ich will sehen, ob wir in einem Rechtsstaat oder in einem Gewaltstaat leben. Was Recht ist, muss Recht bleiben. Als Priester habe ich die strenge Verantwortung vor Gott, das Böse in meiner Pfarrei abzuwehren.
Als man ihm mit dem KZ Dachau droht, schlägt er mit der Faust auf den Tisch und schreit, für diese Sache gehe er auch nach Dachau. Die bewaffneten Männer verlassen das Haus. Mehr als 400 Membrisser haben gegen die Stürmerkästen unterschrieben. Selbst NS-Parteigenossen, auch Mitglieder der SA-Kapelle, der Inhaber des Parteilokals sowie der Landwirt Anton Feind, der sich erfolgreich gegen den Kasten an seiner Scheune wehrt. Einige Mütter haben ihren Söhnen strikt verboten, mit der SA-Kapelle durchs Dorf zu marschieren. Der größte Teil der Membrisser Katholiken, die sich dem Aufmarsch entgegengestellt haben, versammelt sich vor dem Pfarrhaus, direkt gegenüber dem Hitlerplatz.
Da hat man Nachtwachen gehalten, da war mein Opa auch dabei. Mit Sensen und Gabel haben sie da um das Pfarrhaus gestanden, um den Pfarrer zu schützen.
Ich weiß, dass er wohl, als sie den Pfarrer Wanner in Membris holen wollten, mit da ganz vorne dabei war und da zu diesem SA-Mann gesagt haben muss, wenn ihr den holen wollt, dann müsst ihr erstmal an uns vorbei.
Alois Sauer, mein Onkel. Und der hat jeden Abend mit der Sense im Pfarrhaus.
Am Montag sind beim Morgengottesdienst in der Membrisser St. Cyriakus-Kirche die Bänke wieder dicht besetzt. Pfarrer Wörner nennt die Namen der am Aufmarsch beteiligten SA-Männer. Solche Leute seien keine Katholiken. Er ruft zum wirtschaftlichen Boykott des Bürgermeisters auf. Wer dessen Lebensmittelgeschäft noch einmal betrete, sei ein Feigling. Der 47-jährige Gottfried van Treek bemerkt, dass die Leute, die ihn bisher mit Heil Hitler begrüßt haben, nun überhaupt nicht mehr grüßen. Die Frau des Bürgermeisters meint zu Pfarrer Wörner, wer sich gegen den Staat auflehne, müsse die Macht des Staates fühlen. Eine andere Frau erklärt,
ihr habt 98% der Bevölkerung hinter euch, wir nur 2%. Aber wir haben die Macht.
Im Laufe des Tages verhaftet man 5 Membrisser wegen ihres Widerstands gegen die Stürmerkästen und sperrt sie einige Tage ein. Den Landwirt Rudolf Grünewald, den Schneidermeister Karl Mehler und den Wächter Adolf Vogt. Die Zigarrenmacherin Therese Hammer und die Tabakarbeiterin Emma Schwarzkopf. 3 andere entlässt van Treek wegen ihrer Unterschrift aus dem Gemeindedienst. Am Montagabend ist die Kirche wieder voll. Pfarrer Wörner hält eine 2-stündige Rede, in der er seine Pfarrkinder bittet, die Ereignisse vom Vortag festzuhalten.
Und wenn ihr von mir hören solltet, auf der Flucht erschossen, dann glaubt es nicht. Euer Pfarrer ist kein Feigling.
Den Namen des Bürgermeisters und NSDAP-Ortsgruppenleiters van Treek nennt August Wörner 162 Mal. Die Gestapo-Spitzel zählen mit und notieren es. In dieser Nacht montiert jemand einen Stürmerkasten im Membrisser Ortsteil Mensengesäß ab und lässt ihn verschwinden. Am Mittwochabend spricht Pfarrer Wörner in der Membrisser Kirche wieder vor etwa 900 Christen.
Die SA muss verhaftet werden. Sie hat ihren Schafspelz abgestreift und den Wolf gezeigt.
Ich war im Gottesdienst, aber ich war zu klein, um das zu verstehen. Aber meine Mutter hat mir das dann erklärt.
Zwei Gestapo-Beamte erscheinen Heiligabend in der Wohnung des 43-jährigen Pfarrers und drohen ihm erneut.
Sie können mich einsperren. Ich bin bereit. Wenn ich in Freiheit bleibe, werde ich siegen. Werde ich festgenommen, dann siege ich noch schneller. Sterbe ich, dann habe ich gesiegt. In dieser Nacht sei du mir Schirm und Wacht. O Gott, durch deine Macht wollst mich bewahren vor Sünd und Leid, vor Satans List und Neid. Hilf mir im letzten Streit, in Todsgefahr.
2 Tage nach Weihnachten 1936 wird August Wörner auf dem Rückweg vom bischöflichen Ordinariat Würzburg von 2 Gestapo-Männern kurz vor Mömbris aus dem Auto geholt und festgenommen, im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Man bringt ihn ins Landgerichtsgefängnis Aschaffenburg. Im Schutzhaftbefehl wirft man ihm fanatische Hetze vor, verwerfliche Wühlereien und hetzerischen Kanzelmissbrauch. Der Würzburger Gestapo-Chef Josef Gerum will ihn gleich nach Dachau bringen lassen. In der Mömbriser Kirche beten sie für ihren Pfarrer die ganze Nacht. Bis 2 Uhr die Frauen, die Männer bis zum Morgen, wie Bürgermeister van Treek feststellt.
Die Glocken läuten nicht mehr. Die Orgel spielt nicht mehr. Am Sonntag stiller Gottesdienst als Protest für die Inhaftierung von Wörner. Die Leute sagen selbst, dass sie ihn herausbeten. Endgültig und für immer wird die Position der Bewegung und damit des Staates verloren sein, wenn jemals wieder der Pfarrer von Mömbris zurückkehren sollte. Es würde dies einen ungeheuren Triumph für die Gegenseite bedeuten. Keinem König würde unter solchen Umständen je ein derartiger Empfang bereitet werden, als in diesem Fall dem Pfarrer Wörner.
Der Mömbriser Kaplan Dümich setzt in seinen Predigten den Protest gegen die Stürmerkästen fort, trotz der Weisung des Bischofs Matthias Ehrenfried, er solle beruhigend auf seine Gemeinde einwirken. Hermann Dümich verliest Briefe, die Pfarrer Wörner aus dem Würzburger Gefängnis an seine Gemeinde schreibt. Der Kaplan verkündet, die Kinder dürften erst dann wieder zur Erstkommunion gehen, wenn Pfarrer Wörner aus dem Kerker entlassen sei. Bürgermeister van Treek fordert in einem Schreiben an die Gestapo Aschaffenburg Anfang 1937 die Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung.
Die parteilichen und staatlichen Aufgaben leiden unter den Umständen furchtbar und können fast überhaupt nicht durchgeführt werden.
In einer Zigarrenfabrik hätten sich nur noch 3 Jugendliche am Reichsberufswettkampf beteiligt. Im Vorjahr hätten noch fast alle mitgemacht.
Und so ist es bei allen Gliederungen der Partei. Es können keine Gaufilme durchgeführt werden, keine Kundgebungen, keine Schulungen und damit keine Aufklärung der Gesamtbevölkerung.
Die Gestapo überwacht die Kirchgemeinde in Mömbris weiter. Am 17. Januar 1937 prangert Hermann Dümich in der Frühmesse die Inschrift des neuen Stürmerkastens an, die lautet: »O Mömbris, wie bist du so schön, wenn wir keine Juden und Judenknechte mehr sehen?«
Dazu dürfen wir nicht schweigen. Die Überschrift des neuen Stürmerkastens und der erste Aushang beweisen, wie sehr Pfarrer Wörner recht hatte mit seinem Kampf gegen den Stürmer. Bleibt tapfer und haltet aus. Hütet euch aber vor jeder ungesetzmäßigen Handlung.
Hermann Dümich besorgt sich in Aschaffenburg 50 regimekritische Hefte. Gräuelpropaganda nennen es die Nazis. Er versteckt die Hefte im alten Schweinestall des Mömbriser Pfarrhauses und verteilt sie nach und nach. Hermann Dümich weiß, dass andere dafür bereits ins Gefängnis gesteckt worden sind. Ein Exemplar fällt einem Mömbriser Lehrer in die Hände. Er droht, man werde dem Kaplan bald einmal das Handwerk legen.
31. März 1937. Die Erwartung der geheimen Staatspolizei, dass durch die lange Haft des Pfarrers Wörner die Stimmung der Bevölkerung wieder beruhigt werde, hat sich bisher in keiner Weise erfüllt. Kürzlich wurden in Gunzenbach und Hohl nächtlicherweise die aufgestellten Stürmerkästen von noch unermittelten Tätern abgesägt und zertrümmert.
Die Leute haben uns nicht zugelassen. Und am nächsten Morgen da wurde die Kasse unabgesägt.
Man sucht nach Resten des Stürmerkastens, selbst in den Holzvorräten der Leute, untersucht Sägeblätter, nimmt auch Fingerabdrücke von einigen Gunzenbachern.
Ständig finden noch viele Abendandachten statt, die bis spät in die Nacht hinein andauern. Es vergeht fast kein Sonntag, wo nicht darüber gesprochen wird, dass der Glaube in Gefahr sei.
Im März 1937 hat Papst Pius XI. In einem Rundschreiben mit dem Titel »Mit brennender Sorge« die wachsende Bedrängnis der katholischen Kirche im Deutschen Reich mit scharfen Worten benannt. Das Schreiben wird auf allen Kanzeln verlesen. Ohne Adolf Hitler namentlich zu nennen, bezeichnet ihn der Papst als Wahnpropheten. Man wolle nicht durch Schweigen mitschuldig werden.
Die erste, die selbstverständlichste Liebesgabe des Priesters an seine Umwelt ist der Dienst an der Wahrheit, und zwar der ganzen Wahrheit. Die Entlarvung und Widerlegung des Irrtums, gleich in welcher Form, in welcher Verkleidung, in welcher Schminke er einherschreiten mag. All denen, die ihren Bischöfen die bei der Weihe versprochene Treue gehalten, all denen, die wegen Ausübung ihrer Hirtenpflicht Leid und Verfolgung tragen mussten und müssen, folgt, für manche bis in die Kerkerzelle und das Konzentrationslager hinein, der Dank und die Anerkennung des Vaters der Christenheit.
Auch August Wörner hört im Gefängnisgottesdienst die Worte des Papstes. Bis zum 1. Mai 1937 läuten in Mömbris keine Kirchenglocken und es wird keine Orgel gespielt. Dann beendet der Bischof per Anordnung diesen Widerstand. Am 4. Mai predigt Dümichs Kollege Kaplan Anton Kehl in Mömbris. Der 28-Jährige stellt klar:
Wir grüßen mit dem katholischen Gruß. Und der katholische Gruß ist: Gelobt sei Jesus Christus. Wer uns mit einem anderen Gruß grüßt, der grüßt in Teufelsnamen.
Im Juli 1937 spricht der Bischof in der Mömbriser Kirche. Matthias Ehrenfried tritt entschieden für Pfarrer Wörner ein und bezeichnet ihn als treuen und aufrichtigen Diener Gottes. 7 Monate lang ist August Wörner in Zelle 42 des Würzburger Landgerichtsgefängnisses inhaftiert, in unfreiwilliger Einsamkeit, wie er schreibt. Gleich neben dem Gefängnis in der Ottostraße ist ein katholisches Internat.
Am Abend zwischen Licht und Dunkel ging Präfekt Knapp in den Speicher des Kilianeums und spielte bei offenem Fenster mit seiner Violine religiöse, gemütvolle Heimatlieder, vor allem auch schöne Abendlieder. Das war für uns einsame Zellenbewohner Zaubermusik. Wir horchten da wie Spitzmäuse. Wie dankbar waren wir für solch liebliche Musik.
Erst als August Wörner auf Anraten des Bischofs bereit ist, in eine andere Pfarrei zu gehen, wird er am 2. August 1937 aus der Schutzhaft entlassen. Zuvor hat er sich schriftlich verpflichten müssen, niemals wieder, auch nicht besuchsweise, nach Mömbris zu gehen.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich meinen Standpunkt aufrechterhalte und dass ich auf die Pfarrei Mömbris nur im Interesse der Seelsorge verzichte.
August Wörner übernimmt die Kirchgemeinde in Hettstadt bei Würzburg. Als dort im Februar 1938 im Stürmerkasten zu lesen ist, der Papst schweige, widerspricht Pfarrer Wörner von der Kanzel.
Der Papst schweigt nicht. Wir dürfen ihn nur nicht hören.
Anfang 1938 durchsuchen in Mömbris 3 Gestapo-Männer Kaplan Dömichs Arbeitszimmer und beäugen seine Predigten. Im März 1938 übernimmt Hermann Dümich die Kirchgemeinde im Mömbriser Nachbarort Feldkahl. Im Jahr darauf beginnt die deutsche Armee den Zweiten Weltkrieg.
Mein Papa war mal vom Krieg über Silvester, hat er Heimaturlaub gehabt. Und da ist er an einem Haus vorbei und kam so, dann hier raus, ach von denen. Und die hat er gesagt, ah, guten Prostnajor, Pauline. Und da hat sie gesagt, Heil Hitler, Prostnajor, Schosch. So waren die.
Nach dem Sieg der Wehrmacht über Frankreich sagt eine junge Frau aus Feldkahl im Juli 1940 zu Hermann Dümich, es sei doch in Deutschland bald niemand mehr, der gegen den Führer eingestellt sei.
Wenn ich so etwas höre von Leuten, die katholisch sein wollen, da könnte ich kotzen. Ich bin fest überzeugt, es kommt der Tag, wo ganz Deutschland den großen Adolf in Grund und Boden verflucht und verwünscht.
Beim Gottesdienst in der Feldkahler Kirche am ersten Adventssonntag 1940 liefert Hermann Dümich in seiner Predigt den Anlass für seine Verhaftung.
Die Zeiten stehen auf Sturm. Da gilt es zu läuten. Die Gebetsglocke, die Bußglocke und die Sturmglocke.
Er zitiert kritisch Alfred Rosenbergs Buch »Mythos des 20. Jahrhunderts«, in dem der NS-Ideologe meint, die Nazis hätten das Recht, das Christentum organisatorisch verkümmern zu lassen und politisch ohnmächtig zu erhalten. Hermann Dümich verteidigt leidenschaftlich die Existenz Gottes, denn ohne Gott könne man auch nur noch fressen, saufen und huren, wie manch deutscher Soldat in Frankreich. Ein Zuhörer meldet Dümichs Worte der Polizei. Andere bestätigen die Aussagen. 6 Wochen darauf wird Hermann Dümich an einem Freitagnachmittag von der Gestapo aus dem Erstkommunionsunterricht heraus verhaftet. Man sperrt ihn in eine Einzelzelle im Aschaffenburger Amtsgerichtsgefängnis gleich neben der Sandkirche. Krachend fällt die Eisentür ins Schloss. Die Zelle ist schwach beleuchtet. Auf dem Boden liegt ein Strohsack. Hermann Dümich befürchtet, nach Dachau zu kommen. Vom Amtsgericht Schöll-Krippen wird er ohne Verhandlung zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt, wegen Beunruhigung des Volkes.
Am 3. Juli 1941, ein Donnerstag, 6 Uhr früh, als die Straßen noch wenig belebt waren, marschierte ein kleiner Trupp mit Handschellen aneinander gefesselt zum Bahnhof. Trotz Begleitung durch mehrere Wachtmeister rief ich neugierigen Passanten zu: Es geht nach Dachau.
Transport nach Dachau, Heil Christus, ruft Hermann Dümich beim Umstieg in Nürnberg und sieht die Erschütterung in den Gesichtern der Leute. Mit Schlägen und Fußtritten werden sie vom Dachauer Lagerkommandanten Piałkowski und seiner Rotte empfangen. Unter 7 Jahren komme er hier nicht raus, brüllt ein SS-Mann Hermann Dümich an. Ein anderer nimmt ihm das Gebetbuch weg und schlägt es ihm auf den Kopf. Einen Gott gibt es im Lager nicht, keiner hat ihn gesehen, meint der Blockälteste. Hermann Dümich kommt in den Block 26, den Priesterblock. Der gemeinsame Glaube stützt und wärmt.
Die allmählich durch Neuzugänge fürchterlich werdende Enge auf unseren Stuben, der Hunger, die dauernden Schikanen von Kapos, SS und Blockpersonal, die hohe Sterbeziffer und der Anblick von so viel Elend bei den Kameraden machten den Häftling zu einem gepeinigten Lasttier, das sich körperlich und seelisch mühsam dahinschleppte. Unbeschreiblich schwer wie ein Alpdruck legte es sich auf die Seele, wenn mit den Nebelschwaden des Novembers der Brandgeruch von gebratenem Menschenfleisch aus dem Krematorium uns umwehte. Verständlich, wenn dann und wann einer aus den anderen Blocks sich erhängte oder des Nachts in den elektrisch hochgeladenen Stacheldraht warf, worauf gewöhnlich mehrere Schüsse von Wachtposten durch die stille Nacht bellten.
Vom Frühjahr 1942 an werden die Häftlinge des Pfarrerblocks auf der sogenannten Plantage eingesetzt, auf Knien Unkraut zupfen, mit bloßen Händen, bei jedem Wetter, stundenlang.
Lieber in diesen grausigen Verhältnissen wie ein Hund verendet, als nur einen Tag Kriegsdienst geleistet für einen solch verbrecherischen Krieg.
Etwa 40.000 Menschen kommen in Dachau um. Im Hungersommer 1942 stirbt im Priesterblock jeder 5. Häftling. Auf der KZ-Plantage blühen die Gladiolen.
Wir schauten die Bergriesen der Alpen in der Ferne, die an Tagen mit Föhneinfluss ganz in die Nähe rückten. Auch in Dachau leuchteten die ewigen Sterne. Beide kündeten von der Allmacht Gottes und der Ohnmacht aller Erdengrößen und Erdengötzen. In unserem Priesterkreis brauchte keiner ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Reden waren wir freier als unser verführtes Volk jenseits des Stacheldrahtes. Wenn es hieß, zur politischen Vernehmung, da rutschte das Herz in die Hosentasche. Als ich eintrat, stand ich vor dem berüchtigten Bach, dem Obersten der Gestapo Dachau, und meldete militärisch: Hier Schutzhäftling 26589. Ein SS-Mann zeigte auf ein Schriftstück, das größtenteils zugedeckt war, und schrie: Hier unterschreiben! Ich erwiderte: Ja, meine Herren, Sie müssen mich doch auch lesen lassen, was ich unterschreiben soll. Wie vom Teufel besessen, sprangen beide auf mich los und überschütteten mich mit den unflätigsten Ausdrücken. Diese Saupfaffen wollen nicht parieren. Die anderen tun's doch auch. Wir werden den Drecksäcken noch Mores lehren. Ich ließ mich nicht beirren, sondern sagte in gelassenem Ton: Meine Herren, draußen wird man doch von Jugend an gelehrt, auf keinen Fall etwas zu unterschreiben, was man nicht durchgelesen hat. Ein neuer Wutanfall überkam sie. Jedoch schlugen sie mich im Gestapo-Zimmer nicht. Kaum war ich in den Vorraum abgetreten, als der Mitarbeiter Bachs heraustrat und mich zusammenschlug.
Selbst Kleinigkeiten werden in Dachau hart bestraft. Ein abgerissener Knopf, etwas Erde auf dem Fußboden, eine auf der Plantage heimlich gegessene Johannisbeere.
Die Bestrafungen dienten dem Zweck, nicht nur mit eiserner Disziplin die Ordnung aufrechtzuerhalten, sondern auch die uneingeschränkte Macht über Leben und Tod des Gegners darzutun, sich an seinem Schmerz und seiner Schmach zu weiden und ein Scheinrecht zu besitzen, möglichst viele der Vernichtung zuzuführen. Dazu gehörte die Auspeitschung durch 25 Doppelschläge mit einem Ochsenziemer, das Hängen am Baum, die Dunkelhaft, der Stehbunker, der Entzug der Tagesration an Essen bis zum Abend, bei harter Arbeit, und schließlich die übermenschliche Strapazierung des Häftlings in der Dachauer Kiesgrube als Arbeitsstätte der Strafkompanie.
Am 5. April 1945, nach 50 Monaten Haft, wird Hermann Dümich entlassen. Er läuft durch das zerstörte Aschaffenburg. Mit einem Fahrrad fährt er nach Mömbris und fällt kahl.
Die Leute haben alle große Handtücher rausgehängt, weiße. Und die Nachbarin, die hatte ein Taschentuch und hat es rausgehängt. Und da hat meine Mutter gesagt: Marieche, du hast aber eine kleine Fahne rausgehängt. Und da hat sie gesagt: Wir sind auch kleine Leute.
Und ich kann mich noch daran erinnern, dass jemand von Stützbach gesagt hat: Die Befreier sind da. Das war ein alter Mann. Die Nachbarin hat gesagt: Jetzt sind wir frei.
Am 19. Juli 1945 berichtet Hermann Dümich im Gemeindehaus seines alten Heimatortes Faulbach am Main ausführlich und schonungslos über die Zeit in Dachau.
Wer lange Jahre im Konzentrationslager verbracht hat, der ist moralisch verpflichtet zu reden. Ich wünschte, dass all jene, die nicht an die Gräuel in den KZ glauben, nur 4 Wochen vom Sommer 1942 auf der Plantage in Dachau erlebt hätten. Oder die Flecktyphusperiode vom Januar und Februar 1945. Dann wären auch sie kuriert. Man wusste nicht, ob man am nächsten Tag noch leben und am Schluss lebend dem Lager entrinnen werde. Das Leben eine ständige Hast, ein Wettlauf mit dem Tode. Was war der Mensch im Lager? Nur eine Nummer. War sie erloschen, dann hatte die Schutzhaft ihren eigentlichen Zweck erfüllt. Die KZ waren schlechthin Vernichtungslager für politische Gegner. Es dürfte jedem einsichtig und klar sein, wie viel Blutschuld auf unserem Volk lastet.
Einige Wochen nach Kriegsende fragt ein Polizist Hermann Dömich nach den Namen derer, die für seine Inhaftierung verantwortlich sind. Man wolle sie hinter Schloss und Riegel bringen. Hermann Dömich nennt keinen Namen. Gott mag richten, sagt er. Im Herbst 1945 übernimmt Hermann Dömich in Arnstein, nördlich von Würzburg, wieder eine Kirchgemeinde. Der ehemalige KZ-Häftling ist vielen nicht willkommen. Manche alte Nazis schneiden ihn. So erlebt es auch seine Haushälterin Maria Brückner. Bei ihren Besuchen in Mömbris treffen sie auch Maria Brückners Schwester, Anna Stadtmüller.
Ja, da hat sich schon geändert. Erstens war er der abgemagert. Er war wirklich arm, wie er am Gummis. Er hat schon aus seiner Gesundheit gelitten. Er hat schon also mal noch gelacht, so ist es nicht. Er hat also mal einen Witz gemacht.
Und der Hermann Dümmich, der kam oft zu meinen Großeltern zu Besuch. Den habe ich noch ein bisschen im Kopf und vom Konzentrationslager erzählt, aber nicht viel. Ja, weiß ich leider nichts mehr. Ja, er war ein ganz stiller Mensch. Ich meine, der war auch jetzt doch von Konzentrationslager eingeschüchtert.
Er hätte sein Maul halten sollen, dann wäre er nicht nach Dachau gekommen, erklärte Bürgermeister von Schwarzenau, wo Hermann Dümich von 1950 an als Seelsorger arbeitet. Ein anderer sagt ihm, man habe ja der Karriere wegen in die NSDAP gehen müssen. Auch August Wörner kommt aus seiner Gemeinde Hettstadt nur noch besuchsweise nach Mömbris. Der Mömbrisser NSDAP-Ortsgruppenleiter und Bürgermeister Gottfried van Treek ist von den Amerikanern inhaftiert worden.
Der Bürgermeister war gefürchtet, der van Treek. Aber nach dem Krieg war er der Frömmste im ganzen Dorf. So hat er dann immer in die Kirche gekniet. Da haben sich die Leute auch aufgeregt. Ne?
Von den Amerikanern wird Gottfried van Treek wegen einer Krankheit vorzeitig entlassen. Er kehrt zurück nach Mömbris und arbeitet wieder in seinem Lebensmittelgeschäft.
Nach dem Krieg sind dann die Leute nicht in das Geschäft vom van Treek. Also die haben das Geschäft gemietet. Und der van Treek war so eine Glastüre. Und da hat er hinter der Glastüre hat er gesessen und hat geschaut, wer eventuell in seinen Laden kommt und etwas kauft. Und die erste Zeit haben halt die Leute nichts gekauft. Die sind nicht da rein.
Nach dem Krieg ist er ja, in der Kirche hat er ja den Messnerdienst sogar wieder angenommen. Ist er ja auf den Knien vor dem Altar rumgerutscht. Also haben die Leute damals ihm sehr übel genommen und hat man das überhaupt nicht verstanden, dass der Pfarrer das zulässt.
Auch der Nazilehrer Berthold Beck ist nach dem Krieg so katholisch gewesen, dass er jeden Tag in die Kirche gegangen ist, erinnert Anna Stadtmüller. Er hat wieder Lehrer sein dürfen. Gegen Gottfried van Treek läuft im Frühjahr 1948 ein Entnazifizierungsverfahren vor einer Spruchkammer in Alzenau. Zu seiner Entlastung bittet er August Wörner schriftlich um eine eidesstattliche Erklärung. Er habe sich vom ersten bis zum letzten Tage gegen dessen Verhaftung gewehrt.
Mit katholischem Gruß, Ihr van Treek.
Er habe ihm verziehen, schreibt August Wörner dem früheren Ortsgruppenführer, und wolle sich nicht rächen. Doch mehr als ein paar eher wohlwollende Zeilen könne er nicht verfassen.
Lügen oder heucheln kann ich nicht.
Die Deutschen wollen keine Sünder sein, sagt Pfarrer Dümich. An einem Sonntag im Juli 1968 ist Hermann Dümich wieder in Dachau. Gedenkstätte heißt der Ort nun. Muss er Eintritt zahlen? 4 Stunden lang geht Herr Dümich über das Gelände. Zwischendurch spricht er ein paar deutsche Besucher an.
Schaut euch um. Ihr seht hier fast lauter Ausländer. Wo sind die Deutschen? Ich gebe euch gleich die Antwort. Die wollen keine Sünder sein.
Das muss man erst mal durchhalten. Einmal hat er erzählt, dass er Glück gehabt hat, dass er in der Gärtnerei war, in Dachau. Und dadurch konnte er wahrscheinlich überleben. Er sagt, anderswo hätte ich gar nicht überleben können.
Pfarrer August Wörner stirbt am 11. Mai 1972 im Alter von 79 Jahren. Sein Grab ist in Hettstadt. Er hat gern gelacht, sagt Anna Stadtmüller. Von seiner Hettstädter Gemeinde hat sich August Wörner mit 3 Bibelzitaten verabschiedet.
Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Seid wachsam, steht fest im Glauben, handelt männlich und seid stark. Gedenket eurer Vorsteher, welche euch das Wort Gottes verkündet haben.
Hermann Dümich schreibt seine Erinnerungen an die NS-Zeit auf. 80 Seiten. In den 70er Jahren trifft er in Mömbris 4-5 Mal Werner Schmidt.
Der war hier bei uns auf Besuch und da haben wir auch über das Dritte Reich, die Nazis und so weiter alles diskutiert. Und dann hat er das Manuskript gezeigt und habe ich gefragt, ob ich das kriegen kann. Er sagte, ja, ist kein Problem. Ich habe das abends gleich gelesen und habe es was ihn immer wieder auszeichnet, sein Gedächtnis. Der Mann, der lebte in der Welt von 1941. Der erzählte fast nur von Dingen aus der ganzen Zeit. Also er war trotzdem, hatte er eine gewisse Fröhlichkeit.
Hermann Dümich stirbt am 22. Februar 1997 im Alter von 94 Jahren. Sein Grab ist auf dem Klosterfriedhof Münsterschwarzach.
Ich möchte kein anderes Schicksal als das, was ich erlebte.
Erinnern sich die Mömbrisser Bürger an ihre beiden mutigen Pfarrer und an das Aufbegehren der Kirchgemeinde? Was in 12 Jahren Nazi-Gewaltherrschaft geschehen ist, wisse man, stellte Hermann Dümich nach dem Ende der Diktatur fest. Doch das deutsche Volk wolle wenig davon wissen, weil es mitverantwortlich sei für das angerichtete Unheil. Maria Koch hatte 1942 eine Nonne in Aschaffenburg gefragt, wohin denn die Juden aus dem Haus gegenüber gebracht worden seien. Die Antwort sei ihr noch immer in schrecklicher Erinnerung. Die Juden seien nach Dachau gekommen.
Ich wusste, dass die ermordet werden. Ich habe nur gedacht, die kommen all um. Das habe ich gewusst von meiner Mutter. Meine Mutter hat mir alles erzählt. Wenn die Leute sagen, sie hätten es nicht gewusst, das glaube ich nicht. Die haben bloß nichts sagen trauen.
Nach dem Krieg haben die gesagt, ja, wir haben Hitler nicht gewählt. Das waren gerade die. Aber es war halt so. Also leider Gottes. Und dann sind die Fahne zu Kleidern verarbeitet worden nach dem Krieg. Röck und Zeug gemacht worden. Da hat man von in der Schule nichts mehr gehört vom Dritten Reich. War wie wenn nichts gewesen wäre. Kein Lehrer hat sich da gemuxt. Keine. Also zum Teil auch noch Nazis waren alle.
Ehrentrud Brückner hat in den Nachkriegsjahren selbst im Religionsunterricht die Geschichte vom Widerstand in Mömbris nicht erzählt bekommen. Man habe sich nicht darum gekümmert, sagt sie. Wenn man jung sei, interessiere einen das auch nicht so. Und später sei es weg gewesen, weit weg. Das sei leider so. Hat man in den Jahren danach in der Kirchgemeinde darüber gesprochen?
Überhaupt nichts. Ja, so ist es halt. Auf dem Dorf, Leute, die waren da so, die wollten da nichts mit zu tun haben. Wäre Geschichte gewesen, zum Weitergeben, aber das war nicht. Es war noch zu frisch damals.
Man wollte sich raushalten, erzählt der 83-jährige Mömbrisser Hugo Hammer. Man wollte nicht anstößig sein, sich nicht mit den Leuten anlegen, die wieder gut dabei sind und früher auch dabei waren. Von 1966 bis 1984 arbeitet Hugo Hammer im Marktgemeinderat mit. 12 Jahre lang ist er Vizebürgermeister von Mömbris. War die Nazizeit im Gemeinderat ein Thema?
Nein, nie. Weil die Oberen, die haben ja das Tod geschwiegen. Das Dritte Reich hat nicht stattgefunden. Die Bürgermeister und Gemeinderäte, die waren ja noch mit dabei, als die Hitlerlinde gesetzt wurde und so weiter. Aber das wollte man ja nicht sein. Waren sie nie Nazis, sie waren reine Christen und so weiter.
Auch das Andenken an Pfarrer Wörner ist in dieser Zeit im Gemeinderat kein Thema.
Ja, man hat an die frühere Zeit nicht erinnern wollen. Was die Oberen sagen, die haben immer recht, von unserem Bürgermeister bis hin zu den alten Gemeinderäten. Soweit hat man überhaupt nicht gedacht, dass man da mal etwas anfassen sollte.
Die Kinder sollen das wissen, sagt Anna Stadtmüller zu Maximilian beim Abschied. Er soll die Geschichte der Mömbriser Pfarrer weitererzählen. Maximilian hat diese Geschichte noch einmal recherchiert. Dabei ist er auf eine Veröffentlichung der Münchner Historikerin Elke Fröhlich gestoßen. 1983 erzählte sie in dem Buch Bayern in der NS-Zeit detailliert und leidenschaftlich von August Wörner, Hermann Dümich und dem Mömbriser Widerstand. Die Goldbacher Politikwissenschaftlerin Monika Schmidtner veröffentlichte später zum gleichen Thema ein Kapitel in ihrem Buch über Verfolgung und Widerstand am Bayerischen Untermain 1933 bis 1945. Auch im regionalen Heimatjahrbuch wird Maximilian fündig. Doch wer nicht gezielt nach dieser Geschichte sucht, wird in Mömbris kaum darauf stoßen. Gibt es in der Kirche St. Cyriakus eine Gedenktafel für August Wörner und Hermann Dümich?
Gibt keine, weil keiner sich darum kümmert. Ganz einfach. Das hat nie zur Debatte gestanden, war nie Thema.
Wie wenn sie nie gelebt hätte. Vergessen, alles vergessen. Erst verdrängt und dann vergessen. Leider.
Mich hat's gewundert, dass er endlich jetzt einmal die Straße, Pfarrer Wörner Straße, gemacht haben. Das hätte schon viel länger machen müssen.
Können Sie mir vielleicht was über den Pfarrer August Wörner erzählen?
Zu meiner Schande kann ich nichts vom Pfarrer Wörner erzählen. Wir sind hier zugezogen und trotzdem wissen wir nichts, obwohl wir in der Straße wohnen, über den Pfarrer Wörner. Und es ist wirklich eine Gedankenlosigkeit.
Sie hörten, Sie können mich einsperren, ich bin bereit. Wie zwei fränkische Pfarrer mit ihrer Gemeinde den Nazis trotzten. Eine Spurensuche von Roman Grafe und Maximilian Schneider. Es sprachen Cornelia Schramm, Frank Arnold, Philipp Scheppmann, Bernd Lange, Karl Albert, David Hanack und Walburga Reder. Klaviervariationen Thomas Wahl, Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Aufnahme Studio H2 Berlin 2020, Regie und Produktion Roman Grafe.